Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Urologisch-Podcasts. Hier ist Christian Wülfing aus Hamburg-Altona. Ich bin hier Urologe und ich freue mich, dass wir eine neue Serie machen, eine kleine Serie, wo es letztendlich um das große Themenspektrum Prostatakarzinom geht, aber auch operative Konzepte, Strahlentherapiekonzepte, hormonelle Konzepte. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zu Gast haben Frau Privatdozentin Dr. Silke Tribius aus Hamburg. Hallo, liebe Silke.
Hallo Christian, freut mich. Vielen Dank.
Silke, meistens sitzen hier Urologinnen und noch meisten dann da, auch Urologen. Ich freue mich, dass wir heute mal, wie soll ich sagen, über den Tellerrand gucken und das Thema Prostatakarzinom auch mal aus der strahlentherapeutischen Sicht betrachten. Und da bist du genau die Richtige dafür. Und du musst jetzt mal unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern sagen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich den ganzen Tag machst und wie du überhaupt dahin gekommen bist. Ich verrate, du bist Strahlentherapeutin. Mehr verrate ich nicht, sondern du selber.
Genau, ich bin Strahlentherapeutin, leite hier die Strahlentherapie am Hermann-Holthusen-Institut für Strahlentherapie in der Asklepios-Klinik St. Georg. Ich habe meine Ausbildung vor 30 Jahren angefangen, bin eigentlich durch Zufall in die Strahlentherapie gekommen. Ich wollte immer Radiologe werden. Und dann bin ich dort in New York City in das Sloan Kettering Cancer Center gekommen. Da gab es leider keinen Slot für mich im PJ und dann hat man mich in die Strahlentherapie gesteckt. Und das hat mich sehr fasziniert, weil es eine Kombination ist von Onkologie natürlich auch, Bildgebung, Technologie, Physik. Physik war für mich immer so ein bisschen wie Religion.
Echt jetzt?
Ja, und so bin ich in die Strahlentherapie gekommen und bin auch dabei Respekt. Geblieben und hab's nie bereut und war dann tatsächlich auch bis 2001 in den USA, habe dort meine Ausbildung gemacht.
Echt?
War
das dann, wusste ich gar nicht.
Ja, Silke. War dann 16 Jahre im UKE bis 2016. In der Strahlentherapie und bin seit 2016 hier am Standort.
Aber studiert hast du wo?
Studiert habe ich angefangen in Erlangen-Nürnberg und bin dann nach Münster gewechselt, wo du ja auch
nach
warst.
Nach Münster?
Ja.
Guck
ja.
mal an.
Ja.
Das ist ja toll. Super.
Genau.
Und das mit dem New York war PJ erstmal?
Ja. Ich bin im
Dann bist du da sozusagen hängen geblieben.
Hängen geblieben, habe dort, man hat dann für mich so eine Fellowship-Stelle sozusagen kreiert, sodass ich bleiben konnte. Das war damals ja alles ein bisschen trickig, weil es AIP noch gab, aber das ging. Und dann habe ich meine Facharztausbildung dort gemacht am Albert Einstein College of Medicine in der Bronx.
That's great.
Das Wahnsinn. War eine wunderschöne Zeit.
Ja, sehr cool, das glaube ich. Das
Work hard and play hard.
Ja, bist du hin und wieder nochmal da?
Regelmäßig.
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 Silke, ich bin sicher, du hast als Strahlentherapeutin ein breites Feld, aber wir wollen heute rausgreifen, wirklich das Prostatakarzinom. Also wir sprechen ja häufig in unseren Tumorboards auch über andere uro-onkologische Entitäten, aber das Prostatakarzinom soll mal heute im Vordergrund stehen. Und sag mal, ich glaube, wir fangen mal einfach an. Wo steht die Strahlentherapie im Jahre 2025 beim Prostatakarzinom? Wo sind eigentlich genau die Indikationen? Das ist eine einfache Frage für die Profis unter uns hier, die das andauernd machen. Aber es ist vielleicht für die Gesamtcommunity, die zuhört, auch mal wichtig, nochmal wirklich darzustellen, was haben wir hier eigentlich? Was sind deine Kontaktstellen? Wo ist Bestrahlung ein Thema beim Prostatakarzinom?
Also das ist eine große Frage und ein weites Feld. Also die Strahlentherapie spielt beim Prostatakarzinom aus meiner Sicht eine große Rolle natürlich. Und du weißt ja, in den Niedrigrisikogruppen in der Primärdiagnose, niedriger PSA, also unter 10, frühes Tumorstadium, meistens ein CT1C, hat die Chirurgie genauso gut die Berechtigung wie die Strahlentherapie. Und da gibt es auch Strahlentherapie unterschiedliche Ansätze. Man kann die Permanent-Seed-Implantation machen, man kann von außen bestrahlen, man kann eine Kombination machen, kann man alles machen und man muss den Patienten quasi die Wahl überlassen nach dem Nebenwirkungsspektrum, nach den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Therapie. Also kann man machen alles und Patient ist dann natürlich teilweise auch ein bisschen überfordert und da muss man das ganz ausgewogen sozusagen, die Alternativen
also
besprechen.
Das wäre Low-Risk-Gruppe, sagen wir mal so.
Genau, und egal was man tut, das Outcome ist exzellent.
Ja, und ich provoziere jetzt dich, weil ich mich selbst auch provoziere, ne, zum Thema Low Risk, nämlich provozieren, damit meine ich, kommt ihr nicht auch in den Wettbewerb, so wie wir mit der radikalen Prostatektomie in den Wettbewerb kommen mit dem Konzept der aktiven Überwachung, wo man ja auch, ehrlich gesagt sieht, dass nichts passiert in den nächsten 10 Jahren bei den meisten.
Genau, das ist natürlich auch eine Alternative. Das hängt von den Patienten ab. Also man sagt ja, wenn die Lebenserwartung unter 10 Jahren liegt, braucht man wahrscheinlich gar nichts tun. Fällt vielen Patienten schwer, das auszuhalten. Ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis einen ganz aktuellen Fall. Patient lebt in Sachsen, ist 84, topfit, wandert, steigt Berge etc. pp. Und dem hat man wirklich gesagt, bei Ihnen lohnt sich das nicht mehr. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, Mensch, also ich kann damit irgendwie schlecht umgehen. Ich habe Enkelkinder. Ich sehe jetzt keinen Grund. Ich bin topfit, nehme keine Medikamente, bisschen Hypertonus. Ich halte das nicht aus. Ich möchte gerne Therapie machen. Und ich
So,
finde,
und wenn der jetzt nicht operiert werden will, weil wir heute über Radiatio
der
sprechen, dann
möchte
würdest
nicht,
du,
genau.
sag's nochmal, dann würdest du bei so einem Low-Risk sagen, der will nicht Active Surveillance. Das ist ja was, was in den Leitlinien auch eigentlich maßgeblich angegeben wird. Aber der wird bestrahlt, dann kriegt der eine externe oder.
Ich habe gesagt, du, man kann alles machen, aber ich würde sagen, ich würde eine Präzisionsbestrahlung machen und zwar nur der Prostata, weil es ja keinerlei Risikofaktoren gibt. Was wir hier machen, das weißt du, wir machen das ja zusammen. Wir implantieren Goldseeds, Goldmarker. Die haben den Vorteil, wenn man die implantiert in die Prostata, wenn wir eine percutane Bestrahlung machen, da kann man hypofraktioniert bestrahlen, also etwas mehr Dosis pro Tag. Man ist aber dann auch in 4 Wochen durch. Und wir machen jeden Tag eine Bildgebung an Beschleuniger und korrigieren die Lage der Prostata. Manchmal, du weißt ja, das Rektum, also der Enddarm mit Stuhl oder die Blase nicht ganz voll. Man kann das jeden Tag korrigieren und kann dann wirklich zielgerichtet gut bestrahlen. Und man braucht wenig Sicherheitssaum, wenn man das so macht und kann so das gesunde Organe, also Vorderrektumwand, Blasewand, sehr gut schonen. Und die Patienten haben praktisch wirklich keine Nebenwirkung. Und das hat dieser bekannte Freund von mir dann auch gemacht, hat das durchgezogen und ist total happy. Ja.
Sehr gut. Alternative dazu hat man gerade gesagt, wäre die LDR-Brachy gibt es noch, ne? Also die
Genau.
Seeds.
Die Seed-Implantation, genau, kann man auch machen. Das ist dann eine Narkose, die implantiert man dann. Patient geht mit den Seeds nach Hause, behält er auch und die Seeds strahlen dann sozusagen über die Zeit, je nach Halbwertszeit, ihre Dosis ab.
Und ich glaube, wir sind uns einig, dass in diesem Setting auch die kombinierte Hormontherapie nicht erforderlich ist, oder?
Würde ich auch nicht machen, um wieder auf diesen Patienten zurückzukommen. Da hat der Urologe auch gesagt, na ja, Hormontherapie kann man ja machen, aber ich finde, das ist in diesen Situationen nicht indiziert, denn es geht ja gerade bei Männern mit Prostatakarzinom Wellness mit Illness sozusagen, Wellness trotz Illness sozusagen. Und ich finde, eine antihormonelle Therapie hat halt auch Nebeneffekte, die nicht schön sind für die Männer. Und ich habe ihm auch wirklich abgeraten davon. Der hat das auch dann gelassen. Ne? Das finde ich
Okay.
in der Situation nicht gerechtfertigt.
Wie geht's weiter, wenn wir jetzt fortgeschrittenere Stadien haben?
Auch dann ist Chirurgie, Strahlentherapie sind valide Optionen. Dann würde man sicherlich eine percutane Strahlentherapie machen, wenn der Verdacht auf Samenblaseninfiltration, muss man etwas mehr Volumen bestrahlen. Dann dauert die Strahlentherapie auch etwas länger. Und inzwischen gibt es ja auch sozusagen auch die Hypofraktionierung in dieser Situation. Dann stellt sich immer die Frage, Beckenbestrahlung, ja oder nein, ne? Sage ich mal, die extended, die erweiterte Bestrahlung inklusive der Beckenregion. Aber ich finde, zur Strahlentherapie das Konzept zu entscheiden, möchte ich, sage ich mal, eine gute Diagnostik. Dazu gehört eine MRT und idealerweise auch eine PSMA-PET. Ja, weil ich da einfach eine gute Idee habe, sind Lymphknoten befallen, ja oder nein? Wie ist der Befall der Prostata? Man kann dann sozusagen innerhalb der Prostata nochmal das Tumorvolumen aufdosieren, weil unsere Technologie, die wir haben, gibt das auch wirklich her.
Zur Diagnostik kommen wir gleich vor allen Dingen nochmal, wenn wir auf das High-Risk-Karzinom fokussieren, ne? Wir haben ja ein bisschen also einerseits den Vorteil und das Glück in Anführungszeichen, dass beim High-Risk-Karzinom wir inzwischen das PSMA-PET über die ASV flächendeckend ja schon auch anbieten können, sofern man als Arzt in einer ASV mit drin ist und damit das indizieren kann. Damit geht's aber und ich glaube, das ist super, oder? Dieser Diagnostikvorteil auch.
Absolut.
Vielleicht kannst du es aus deinem Blickwinkel mal mit der Brille der Strahlentherapeutin sagen. Was bringt dir denn eine bessere Diagnostik? Für den Operateur ist klar, der sieht nochmal die, genau wie du auch, die lokale Ausdehnung und so weiter und sieht, macht die OP noch Sinn, wenn der vielleicht doch schon eine Oligometastasierung hat oder eine auch nicht nur Oligo, sondern eine Metastasierung hat. Jetzt kommst du mit der Strahlentherapiebrille.
Genau, das schließt ja dann die erste Frage ein bisschen an, da hast du mich gefragt, wo überall die Strahlentherapie eine Rolle spielt. Genau, eigentlich in allen Stadien, auch in der Oligometastasierung. Aber wenn wir eine lokoregionäre Metastasierung haben, das heißt also Beckenlymphknoten, dann ist für mich auch für die Bestrahlungsplanung in der kurativen Situation die PET-CT von unschätzbarem Wert, weil ich genau weiß, wo in der Prostata das Tumorvolumen ist und vor allen Dingen, ob Lymphknoten befallen sind oder nicht. Und wenn Lymphknoten befallen sind, kann man die explizit höher dosieren und sollte man auch lokal ablativ die Lymphknoten mitbestrahlen.
Okay.
Wenn man jetzt in die Oligometastasierung geht, also Patient, weißt du ja, gibt es diese Low Disease Burden, also mit niedrigen Krankheitslast, bis zu 4 singuläre Knochenmetastasen. Auch da ist die PSMA-PET von unschätzbarem Wert. Man kann sozusagen analog des Stambide-Trials sozusagen, wenn der initiale Oligometastasierung die Prostata bestrahlen und auch diese Metastasen zielgerichtet mit prinzipiell auch kurativer Intention.
Stampede, du hast es gerade genannt, wenn ich es kurz nochmal einmal eben ergänzen darf, super Beispiel eigentlich, wo man den Stellenwert verschiedener Konzepte sieht, nämlich Stampede war ja eigentlich für das metastasierte Hormon-naive, also Hormonsensitive, mit Low Metastatic Burden. Man darf, glaube ich, auch Low Volume dazu sagen. Und das sind die, die wir ja nach Stampede auch zu euch schicken für eine lokale, wohlgemerkt, Bestrahlung der Prostata zunächst mal. Mit einem Überlebensvorteil. Ne? Und diejenigen, die High-Volume metastasiert sind, haben diesen Überlebensvorteil nicht. Jetzt sind wir allerdings schon im metastasierten Setting. Und du hattest aber jetzt, glaube ich, den Punkt auch machen wollen, dass, und das finde ich spannend, dass sozusagen vermehrt dann auch lokale Radiatio auf Oligometastasierung losgeht, oder?
Genau, mit einem prinzipiell auch kurativen Therapieansatz, also mit Langzeitkontrolle. Und in dieser Situation würde ich allerdings auch zumindest mit dem Patienten diskutieren, die begleitende antihormonelle Therapie.
Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, etwas systematischer. Also wenn wir nochmal bei den nicht metastasierten Stadien kurz bleiben, also intermediär ist ja etwas, wo wir von der Bildgebung nach Leitlinien auch meistens kein PSMA-PET haben. Da hast du gesagt, ich brauche aber trotzdem eine gute Bildgebung. MRT wäre schön. MRT ist dann was? MRT-Becken oder MRT-Prostata?
Ja, MRT-Becken.
Aber eure Planung macht ihr nach wie vor dann mit CTs?
CT-basiert, genau. Wir brauchen den CT-Datensatz für die Rechenalgorithmen. Genau, wir fusionieren die digitalen Bilddatensätze. Wir legen die quasi übereinander und können mit dem Regler schieben, jetzt sehe ich die PET, jetzt sehe ich die MRT, jetzt sehe ich die Planungs-CT.
Ja.
Das geht, ja.
Okay, und jetzt haben wir nochmal so ein paar, wenn ich diese Stichworte nochmal aufgreifen darf, auf die Gefallen, dass du denkst, wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber das lass uns nochmal ordnen. Also zum einen die externe Bestrahlung und dieses Konzept der Hypofraktionierung. Erklär es nochmal.
Hypofraktionierung heißt, oder im Vergleich eine ganz normale Fraktion, wie es vor Jahren üblich war, da kommt der Patient wirklich 8 Wochen täglich zur Bestrahlung.
Okay. Ja?
Das ist eine normale Normofraktionierung. Die Hypofraktionierung heißt, man gibt pro Tag etwas mehr Strahlendosis und schrumpft aber den Behandlungszeitraum. Und ich finde das für die Lebensqualität der Patienten immens wichtig. Die können wieder ganz normal in ihr normales Leben, sage ich mal, 4 Wochen sind die fertig. Und hat auch den Vorteil natürlich, dass es für uns Praktiker sozusagen Ressourcen an den Geräten auch schon. Ne? Denn wir haben viele, viele Patienten, die wollen alle behandelt werden. Und dann macht es einen Unterschied, ob jemand in 4 Wochen fertig ist oder 8 Wochen braucht. Also das hat viele Vorteile.
Silke, ich habe mir jetzt nebenher einmal die NCCN-Guideline hier aufgemacht, um das für mich nochmal klar zu kriegen. Und ich, also wie gesagt, die konventionelle Fraktionierung war ja früher wohl so, dass man Gray-Dosen von 1,8 bis 2 Gray, dafür aber auch, so sagt hier die Leitlinie, 37 bis 45 Mal bei diesen Intermediate- und High-Risk-Stadien. Und dann kann man hypofraktionieren, wo die Dosis ein bisschen höher geht, auf 2 bis 3 Gray, dafür die Anzahl der Bestrahlungssitzungen runtergeht.
Genau. Richtig? Genau, das ist genau richtig.
Das heißt, wenn einer sagt, ich mache hier eine hypofraktionierte Bestrahlung, dann heißt das, ich erhöhe die Dosis, aber er muss nicht so häufig zu den Sitzungen kommen.
Richtig, richtig.
Und das ist durch Leitlinien abgedeckt und ist ein Standard.
Das ist inzwischen, ne, Standard und wird eigentlich auch überall praktiziert. Kommt uns ja allen
und
sehr.
Und jetzt lass mich noch mal so eine Anfängerfrage für dich stellen. Was hier steht nämlich dann so Sachen wie EBRT-Boost-Techniques. Das ist, glaube ich, das, was du eben so gesagt hast, wenn man sagt, wir sättigen das
genau,
auf.
Genau, EBRT ist External Beam Radiation Therapy, also eine perkutane, von außen stattfindende Bestrahlung. Mhm. Und Boost heißt strahlentherapeutisch immer Dosis, zielgerichtete Dosisaufsättigung. Ne?
Okay.
Das heißt, wir können innerhalb eines Volumens, was wir bestrahlen, unterschiedliche Dosislevel erreichen durch die Technologie, die wir heute haben.
Ja, genau. Und das alles in dem ganzen Konzert, wie du es gesagt hast, mit einer täglichen Kontrolle der Bildgebung und diesen ganzen Sachen und so weiter. Schön. Naja, wenn wir jetzt nochmal über Intermediate und High Risk sprechen, also bei High Risk genau das Gleiche, nur dass man die Dosis modifiziert aus eurer Sicht, richtig?
Dosis und das Volumen, ne? Bei der High Risk Situation, genau, da wissen wir ja von der Datenlage, dass eigentlich Prostata, befallene Lymphknoten, da stellt sich mir die Frage, sollte man die restlichen Lymphknoten mitbestrahlen oder nicht? Ja, das, weil je mehr man bestrahlt, desto größer sind natürlich auch das Risiko für die Nebenwirkungen. Aber es scheint ja schon so zu sein, das gibt die Datenlage auch her, dass wenn man Prostata, befallene Lymphknoten und die restlichen Lymphknoten elektiv, also prophylaktisch bestrahlt, dass die Patienten schon insgesamt ein besseres Outcome haben, was die Kontrolle der Erkrankung anbelangt. Na, also man muss immer mit dem Patienten ausgewogen diskutieren, Risiko und Benefit. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Patienten, die nodal positiv sind, also Lymphknoten haben, dass sie schon einen Benefit haben, wenn man auch die restlichen Lymphknoten, den primären Lymphabfluss mitbestrahlt.
Ja, klingt irgendwie, macht Sinn. Ne? Okay. Silke, lass uns noch mal einmal dieses Thema besprechen jetzt, Hormone. Ne? Ich glaube, die Datenlage dazu, da schauen wir ja auch immer ein bisschen so fast neidisch zu den Strahlentherapeuten, weil es so relativ doch gute und viele Studien gibt zur Radiotherapie, auch im Vergleich zur Operation. Ne? Also ich glaube, es ist relativ klar, vielleicht magst du es noch mal kommentieren, dass man gerade in den fortgeschrittenen Stadien, also Intermediate und High Risk, eine ADT kombinieren sollte, richtig?
Genau, das sollte man tun. Auch das, da haben wir ja die PEACE-Studien sozusagen, die zeigen das ja. Und auch in der, sag ich mal, in der Salvage-Situation, also wenn ein biochemisches Rezidiv vorliegt, haben wir ja auch inzwischen Daten, die sehr gut belegen, dass man Strahlentherapie dann tatsächlich kombinieren sollte mit einer ADT.
Okay. Und jetzt bei der primären Radiatio, Intermediates und High Risk, geht es, glaube ich, dann immer noch mal um die Frage, Kurzzeit-ADT oder Langzeit-ADT?
Genau, da ist die, sage ich mal, die Linie, glaube ich, ein bisschen nicht ganz klar. Aber in der Intermediate-Risk-Situation würde ich mindestens eine Kurzzeit-ADT. Und dann heißt wieder die Frage, was ist denn eigentlich Kurzzeit? Ja, ist das ein halbes Jahr? Ist das ein Jahr? Auch das, glaube ich, muss man mit dem Patienten ausgewogen besprechen, Klammer auf, was der Patient aushält, Klammer zu. Aber in der Hochrisikosituation würde ich immer die sogenannte Long-Term-ADT mindestens, also zwei Jahre auch empfehlen. Ne?
Wir kommen da gleich nochmal drauf. Ich habe hier so ein schönes Dia neulich mal gesehen, wo es nochmal darum ging. Vielleicht magst du das auch nochmal kommentieren. Also wenn eine lokale Kontrolle mit der Bestrahlung alleine gut ist, das wären unsere Low-Risk-Stadien, dann braucht man keine ADT. Wenn das lokale Risiko für eine lokale Local Failure, also eine Nichtkontrolle, hoch ist, dann wird tendenziell die ADT für 3 bis 6 Monate als Radiation Sensitizer empfohlen. Und wenn das Risiko der Metastasierung hoch ist, dann geben wir gerne die Long-Term-ADT dazu. die auch dann mehr ist als nur ein Strahlensensitizer während der Bestrahlung. Würdest du das mitgehen?
Würde ich mitgehen, weil das ist ja auch eine ADT, also in Anführungsstrichen nur eine antihormonelle Therapie, ist ja eine ganz etablierte Form der Systemtherapie. Ja, wir kennen das ja von anderen hormonsensitiven Tumoren, wie zum Beispiel beim Brustkrebs, wo natürlich auch die antihormonelle Therapie integraler Bestandteil ist der Therapie. Und ähnlich sehe ich das auch beim Prostatakarzinom so, ganz richtig. Mhm. Denn man vermutet auch, dass es ein System behandelt, also den ganzen Körper, weit mehr als nur genau. Die Radiosensibilisierung.
Richtig, ja. Genau. Das ist, glaube ich, nochmal auch ganz cool, das einmal zu verstehen, dass sozusagen die Short-Term die Short-Term-ADT eher die Aufgabe hat, hier eine Strahlensensitivierung zu machen. Ne? Und wir bei der Long-Term, man könnte ja fragen, warum reicht das denn nicht? Warum denn dann noch 2 oder 3 Jahre? Wir haben ja Datenlagen aus RTOG-Studien, EORTC-Studien, die geguckt haben, 36 Monate ist besser als 6 und so. Das sind ja aber ja die Stadien, wo es um hohes systemisches Risiko geht, ne? Wo man sagt, der Patient hat jetzt nicht so sehr ein lokales Risiko, sondern auch ein systemisches Risiko. Und ich glaube, das ist, glaube ich, vom Verständnis her auch nochmal wichtig nachzuvollziehen, dass dann die Long-Term-ADT einfach auch greift. Ne?
Richtig. Und was uns halt so lange auch beim Prostatakarzinom gefehlt hat und leider hier auch noch nicht so Usus ist, das sind ja so Biomarker, ne, die wirklich uns vorhersagen können, wer hat denn einen Benefit von einer intensivierten Therapie jenseits vom Gleason-Score und vom PSA-Wert. Ja, und das, also ich war jetzt in den USA auch beim Kongress, dieser Decipher-Score, diese 22-Gen-Analyse, ja. Das ist schon vielversprechend, finde ich. Und sagt also, das Risiko für ein Fortschreiten oder Progression oder das Todesrisiko oder Sterberisiko am Krebs ganz gut voraus sozusagen, wenn wir sowas haben und etabliert ist, das hilft uns, glaube ich, auch in der klinischen Entscheidung mit dem Patienten zusammen, weil wir einfach ein bisschen greifbarere Daten haben für unsere Empfehlung. Ne? Also ich finde das sehr gut, diese Entwicklung.
Okay, sehr gut. Silke, jetzt haben wir eigentlich die Hauptindikationen besprochen, bis auf eine. Was ist eigentlich bei Patienten, die wir operieren und wo am Ende Lymphknoten rauskommen? Und dann haben wir mal dieses Tumorboard, dann kommt da die Besprechung der Pathologie. Und dann heißt das, uiuiui, das waren PT3 und dann vielleicht auch noch R1 und aber auch positive Lymphknoten. Das ist ja etwas, wo wir, also früher haben wir die OP abgebrochen, wenn die positiven Lymphknoten hatten, das ist vorbei. Aber das sind ja doch auch Fälle, die wir nachbestrahlen, oder?
Naja, da ist ja diese Debatte der postoperativen Strahlentherapie, also der strahlt wie direkt nach der OP bei einer bestimmten Risikokonstellation versus später die Salvage, also die Rettungs, sage ich mal, Strahlentherapie. Ja. Die Debatte geht ja an und du erinnerst dich, vor ein paar Jahren kam die Literatur, auch im Hamburger Ärzteblatt, große ja. Überschrift, die postoperative Strahlentherapie beim Prostatakarzinom ist out, basierend auf einer Studie, die da publiziert worden ist. Da muss man wirklich mal dann, die Strahlentherapeuten sind ja sehr literaturkritisch.
Ja.
Und wenn man sich in das Supplement, also in den Appendix der Publikation geht, muss man ehrlicherweise sagen, die Patienten, die in der Studie behandelt wurden, das war viele Jahre her, die würde man sozusagen zum Zeitpunkt der Publikation der Studie sowieso nicht behandeln. Wenn man mal richtig kritisch guckt, echte ja. High-Risk-Patienten waren in dieser Studie, ich muss lügen, aber waren ungefähr 10%. Ja.
Ja. Also Silke, wir sind uns völlig einig, also, dass diese automatische, jeder wird nachbestrahlt bei R1 und so, ist vom
vorbei,
Tisch.
Richtig.
Aber der hohes Gleason hat, Samenblaseninfiltration und der vor allen Dingen, und das war eigentlich mein Fokus bei dieser Frage, jetzt die Frage, was ist mit den positiven Lymphknoten? Da haben wir nämlich meines Wissens schon auch Daten, dass die, also nicht nur die Hormontherapie, sondern auch die Strahlentherapie dazu.
Richtig.
Ne? SPCG7-Studie und solche Dinge.
Die Sportstudie, die jetzt ja veröffentlicht wurde aus dem ASCO endlich, ja, muss man sagen, das ist eine RTOG.
Also insofern ein positiver, ein N-Plus-Patient sollte nachbestrahlt werden, sollte adjuvante Hormontherapie kriegen, aber auch die Bestrahlung.
Richtig. Ja, also es gibt diese, genau, es gibt diese Risikofaktoren, wie so gesagt, R1, nodalpositiv, hoher Gleason. Und die Frage der R1-Resektion muss man sicherlich dann auch den Pathologen fragen, wie R1 ist das denn? Ja, ist das fokal oder, ne? Aber es gibt sicherlich wenige Patienten, aber da würde ich auch die postoperative Strahlentherapie unmittelbar nach der OP, wie gesagt, empfehlen. Und es gibt aber viele, das kennst du aus unseren Tumorkonferenzen, da sagen wir Watch and Wait, PSA-Kontrollen, und das mag auch gut gehen. Und dann kann man sich dann am Ende für die Salvage entscheiden, denn wir wissen ja auch, was die Toxizität, darum geht's ja letztendlich, die Toxizität, die Nebenwirkung der Strahlentherapie, dass ein längeres Intervall zwischen OP und Strahlentherapie, was die Nebenwirkung anbelangt, günstiger ist als eine unmittelbare Strahlentherapie. Auch das ist ja bekannt, ne?
Absolut. Letzte Frage mal an dich. Hier dieses Thema mit der Hormontherapie. Wir reden ja auch über die unterschiedlichsten Arten von ADT. Ich glaube, nach wie vor ist die Standardtherapie ja die LHRH-Therapie mit Agonisten, Antagonisten. Wir sehen interessanterweise ja auch neue Konzepte mit einer oralen Therapie. Und meine Frage ist an dich, ist das eigentlich was, wo ihr Strahlentherapeuten auch eine Meinung zu habt zur ADT, oder kriegt ihr das gar nicht so mit, weil diese Behandlung dann eher in der Hand der Urologen liegen?
Also primär ist das sicher, liegt das
also Nebenwirkungen und Therapiesteuerung und solche Dinge.
Ja, also wir kriegen das schon mit, aber ich glaube, die eigentliche Entscheidung, für welche Kombination man sich entscheidet, liegt dann eher bei den Urologen und in der Tumorkonferenz. Die Frage, ob ADT ja oder nein, ich glaube, da können wir schon mitreden und wollen wir auch mitreden, weil wir die Patienten letztlich ja dann auch mitbetreuen. Und auch deswegen, früher hatten ja doch viele Patienten diese Gynäkomastie, ne? Sieht man heute, muss man sagen, sehr wenig, seltener. Und dann kommen wir Strahlentherapeuten dann wieder zum Zuge, weil wir dann ja diese Gynäkomastie-Prophylaxe, auch diese schmerzhafte Brustdrüsenschwellung dann bei Männern sehr gut kontrollieren können mit relativ wenig Dosis. Also ich glaube, wichtig ist zu betonen, dass das eine interdisziplinäre Entscheidung ist oder Diskussion ist im Sinne der Patienten, was die Strahlentherapie anbelangt, die Adjuvanz, die primäre Therapie und auch die antihormonelle Therapie.
Wir diskutieren ja gerade in der Urologie so ein bisschen dieses Thema auch, ob man nicht gerade bei Short-Term-ADT auch sich freuen würde, wenn man anders steuern könnte, also Antagonisten, orale Therapien, wo die Patienten nicht so lange dieses Flare-in, Flare-out und diese lange Nachwirkzeit haben. Das diskutieren wir. Ist das bei euch? Also und wir diskutieren es. Es ist, glaube ich, noch nicht beschlossene Sache, zumal auch immer das Thema der Therapie-Compliance natürlich auch ein Thema ist bei diesen Substanzen. Wenn du eine orale Therapie hast, die Spritze ist drin, ob man will oder nicht, bleibt die auch drin 3 Monate. Wie siehst du das? Ist das ein relevantes Ding, zu sagen, wir können aber besser steuern oder so?
Ja und nein. Also meine Erfahrung ist, dass Prostatakarzinom-Patienten sind ein sehr, ist die Compliance eigentlich kaum ein Problem. Die sind sehr, viele von sehr belesen, die challengen dann uns mit bestimmten Fragen, was man jetzt von anderen Patienten nicht so kennt. Aber ich finde, das ist auch wichtig, wenn gleichwertige Therapien da sind, haben ja Patienten auch eine gewisse Präferenz, ne? Aber ich glaube, diese Diskussion mit dem Patienten liegt eher bei euch.
Ja, ich glaube auch, was du hast den entscheidenden Punkt gesagt, ist auch ein individuelles Thema auf Seiten des Patienten, wie der so drauf ist, wenn man das mal so formulieren darf. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind da sicherlich die, die auch die Vielfalt der Präparate entsprechend individuell dann einsetzt. Ja. Silke, das war ein super Podcast. Ich danke dir sehr. Schön, dass wir das nochmal gemeinsam hier dekliniert haben. Ich glaube, das war hilfreich. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst, und frage dich, wann fährst du denn endlich mal wieder nach New York?
Ich habe es im September geplant. September habe ich einen USA-Trip geplant, und zwar, ich mache immer Ostküste, Westküste, wenn es irgendwie geht, und da freue ich mich.
Das ist schön. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Bevor du das machst, sehen wir uns noch in diversen Tumorboards und anderen Veranstaltungen hier in Hamburg. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ihnen alles Gute. Schalten Sie auch gerne die anderen Folgen dieser kleinen Miniserie ein beim Urologisch-Podcast. Ich sende Ihnen herzliche Grüße aus Hamburg. Liebe Silke, vielen Dank. Alles Gute an alle.
Ich danke auch ganz herzlich. Lieben Gruß. Tschüss.
Urologisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.